RD Sounds.
Vreau să transmit foarte clar faptul pe această cale că situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României.
Der General der rumänischen Streitkräfte heute Vormittag in Bukarest nach einem Drohneneinschlag im Land spricht davon, dass die Situation unter Kontrolle ist und man sich nicht einem Angriff auf Rumänien ausgesetzt sieht.
Rumänien macht Russland für den Drohneneinschlag verantwortlich. Auch die NATO und die EU werfen Moskau eine Eskalation vor.
Zwischen Russland und der Ukraine zeichnet sich weiter keine Annäherung ab. Ein Militärexperte ordnet die aktuelle Lage ein und schätzt die Chancen für ein Kriegsende ein.
Außerdem gibt es eine Einigung zwischen der Europäischen Union und Ungarn. Lange eingefrorenes Geld wird wieder freigegeben. Hallo, ich bin Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 29. Mai um 16.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, kommt es auch immer wieder vor, dass Drohnen in den Nachbarländern einschlagen und Schäden verursachen. In Polen zum Beispiel oder Moldau und eben auch in Rumänien. Und von dort hören wir heute nun diese Meldung. Eine Drohne ist in ein Hochhaus gestürzt.
Und zwar in ein 10-stöckiges Wohnhaus, das steht in der Stadt Galaz und die liegt sehr nah an der Grenze zur Ukraine und zu Moldau, gerade mal 20 Kilometer entfernt von dort an der Donau. Und diese Drohne ist in den oberen Teil des Gebäudes eingeschlagen. Es hat daraufhin gebrannt. 2 Menschen sind dabei leicht verletzt worden, sagt das rumänische Außenministerium. Und zahlreiche Menschen wurden in Sicherheit gebracht.
Ja, kann man jetzt eigentlich schon sagen, woher die Drohne genau kam?
Na, Rumänien macht Russland verantwortlich. Ob es sich tatsächlich um eine russische Drohne gehandelt hat, ist aber noch nicht belegt. Es sind ja auch schon häufiger ukrainische Drohnen in den Luftraum der Nachbarländer eingedrungen. Rumänien verweist aber darauf, dass Russland in der Nacht Ziele in der Ukraine angegriffen hat, auch welche nicht weit entfernt von der Grenze, nämlich den Hafen Ismail. Das ist der größte ukrainische Hafen an der Donau und der liegt mehr als 100 Kilometer von Galaz entfernt, also dem Ort, wo die Drohne eingeschlagen ist.
Wir haben es ja schon erwähnt, Drohnen, Sichtungen und Abstürze in den Nachbarländern sind nichts Neues. Der jetzige Fall allerdings scheint noch mal ganz besonders viele Reaktionen auszulösen.
Ja, das liegt daran, dass die Drohne in ein dicht besiedeltes Gebiet gestürzt ist. Das ist wohl das erste Mal. Man muss ja auch sagen, dass da nicht mehr Menschen zu Schaden gekommen sind, ist überraschend. Und du hast die Reaktionen ja auch schon angesprochen. Rumänien selbst spricht, an Russland gerichtet, von einer so wörtlich schwerwiegenden und unverantwortlichen Eskalation. Wie Rumänien nun konkret darauf reagiert und wie der Vorfall einzuordnen ist, das berichtet unser Korrespondent für die Region David Freches.
Seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, da kommt die Armee in Rumänien auf 28 russische Drohnen, die in den nationalen Luftraum eingedrungen sind. 47 Mal sind dabei Drohnenteile runtergekommen bzw. auf rumänischem Boden gefunden worden. Und alleine dieses Jahr stehen wir da schon bei 15. Kein Vorfall war dabei aber so schwer wie der aktuelle. Und das ist eben der Tatsache geschuldet, dass es diesmal ein unmittelbarer Einschlag war mit 2 Leichtverletzten. Seit dem frühen Vormittag gab es deshalb in Rumänien auch eine Dringlichkeitssitzung vom Nationalen Sicherheitsrat. Die einzige Reaktion bislang ist, dass das russische Generalkonsulat in Konstanza geschlossen wird. Der Konsul, der wird entsprechend zur Persona non grata erklärt. Aber der Präsident Nico Jordan, der hat nach der Sitzung im Sicherheitsrat nochmal gesagt, dass Russland unbestreitbar die Verantwortung dafür trägt. Allerdings ohne zu präzisieren, ob die rumänischen Behörden auch davon ausgehen, dass diese Drohne absichtlich in Richtung Rumänien geschickt wurde oder eben nicht. Das heißt, es lässt also noch Spekulationen dafür offen, ob es sich auch um eine fehlgeleitete Drohne gehandelt haben könnte.
Ja, und wie wir wissen, ist Rumänien ja auch EU- und NATO-Mitglied. Was ist denn aus den Reihen zu hören?
Auch die NATO macht bereits Russland verantwortlich. Generalsekretär Rutte wirft Moskau rücksichtsloses Verhalten vor. Das sei eine Gefahr für alle. Der Vorfall zeige, dass der russische Angriffskrieg keinen Halt an den Grenzen mache. Und ähnlich hat sich auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geäußert. Russlands Krieg habe eine weitere Grenze überschritten. Beide betonten, dass man die Sicherheit entlang der Ostgrenze weiter verstärken werde.
Ja, gibt es jetzt eigentlich auch eine Reaktion aus Deutschland?
Ja, es gibt eine Mitteilung aus dem Kanzleramt. Da heißt es, ich zitiere, Deutschland steht an der Seite seiner NATO-Verbündeten. Wir sind bereit, jeden Zentimeter des alliierten Territoriums zu verteidigen.
Also wenn sowas passiert, dann stellt sich ja auch die Frage, ist die Abwehr jetzt eigentlich gut genug aufgestellt an den Außengrenzen der EU?
Ja, entsprechend erwartet Rumänien auch Unterstützung von Seiten der EU und der NATO. Dazu auch nochmal David Freches.
Die Regierung fordert vor allem Geld und Technik, also zum einen EU-Gelder für Verteidigungsausrüstung durch das sogenannte SAFE-Programm. Das ist ein EU-Programm, um die militärische Verteidigungsbereitschaft der Mitgliedstaaten schnell zu erhöhen und die europäische Rüstungsindustrie auch zu stärken. Und Rumänien möchte mit diesem Programm massiv in die eigene Luftabwehr investieren. Da steht das Land auch unmittelbar vor der Unterschrift von entsprechenden Verträgen. Und ja, Punkt zwei ist die Technik. Rumänien möchte gerne so schnell wie möglich von den NATO-Verbündeten Militärtechnik haben, die einem Krieg, wie er heutzutage geführt wird und vor allem mit Drohnen geführt wird, standhalten kann. Das ist gerade in Rumänien nämlich nicht der Fall. Das Land hat aktuell nicht diese Möglichkeiten. Und dass jetzt in Sachen Geld und Technik bald etwas folgt, das hofft nicht nur die Regierung. Das hören wir auch von Menschen, die in der Grenzregion leben. Ich habe heute hineinschauen können in Berichterstattungen aus dem Grenzgebiet. Da haben viele Menschen gesagt, dass sie sich da nicht sicher fühlen und dass sie unter anderem sagen, dass sie nicht verstehen, wie das passieren kann, beziehungsweise schon wieder passieren kann. Denn wie gesagt, es ist nicht das erste Mal gewesen, aber kein Vorfall war so schwer wie der diese Nacht.
Wir haben jetzt viel von rumänischer Seite und von den verbündeten Staaten gehört. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sagt Russland?
Das weist die Vorwürfe zurück. Aus dem Außenministerium heißt es, es gebe keinerlei Beweise oder Fakten dafür. Auch der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Medvedev, sagt, es müsse erstmal geklärt werden, wessen Drohne es gewesen sei. Die EU-Staaten sollten den Mund halten.
Jetzt lass uns mal auf die Lage direkt in der Ukraine schauen. Es gab zuletzt immer wieder massive russische Angriffe auf das Land, unter anderem auch auf die Hauptstadt Kiew. Gleichzeitig hat man aber den Eindruck, die Ukraine hält weiter sehr gut stand. Ihr Selbstvertrauen zum Beispiel ist wieder gewachsen. Sie dringt immer wieder mit Drohnen weit nach Russland vor und sie gewinnt auch Gebiete zurück. Das ist zu hören. Bahnt sich da jetzt praktisch eine Wende an?
Ja, mit dieser Frage haben sich unsere Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien genauer befasst. Gibt es da eine Veränderung inmitten des Krieges, womöglich eine Trendwende? In Ihrer aktuellen Folge sprechen Sie darüber mit dem österreichischen Militäranalysten Franz Stefan Gadi. Der beobachtet das Geschehen an den Frontlinien genau und er schätzt die Lage folgendermaßen ein.
Ich glaube, den großen Fehler, den wir in der Vergangenheit oft gemacht haben, ist von einer einzigen Phase oder von einer kurzen Phase im Krieg versuchen abzuleiten, wie die Zukunft des Krieges sich entwickeln wird. Also wir sind in einer Phase, die gerade die Ukraine favorisiert, aber es ist zu früh zu sagen, dass es hier quasi eine Trendwende gibt, beziehungsweise dass das natürlich diese taktischen Siege oder diese Erfolge an der Front eben auch in strategische Konsequenzen umgemünzt werden. Das heißt also, im Moment hat die Ukraine Vorteile, zum Beispiel in der unbemannten Kriegsführung. Hier gibt es eine teilweise Parität gegenüber den Russen, teilweise auch eine Überlegenheit an einzelnen Frontabschnitten. Die Ukraine hat zusätzliche Systeme im Feld, die nun endlich eben seit Jahren tiefer im russischen Raum, in der russischen Etappe hinter der Front Ziele angreifen können. Also hier ist es natürlich so, dass Russland mehr Ressourcen verwenden muss für die Luftverteidigung. Das sind alles positive Trends. Und die Frage ist, halten diese Trends? Was sind die Gegenmaßnahmen auf der russischen Seite? Und kann Russland auch tatsächlich im größeren Rahmen noch Gebietsgewinne erzielen? Im Vergleich, wenn ich jetzt die Jahre hernehmen würde, Mai 2025, Mai 2026, bin ich optimistischer im Jahr 2026 für die Ukraine, als ich noch 2025 war. Das heißt also, die russischen Probleme sind systematischer, die Verluste sind teilweise größer, es gibt nicht mehr genügend Ersatzmannschaften, die Qualität der russischen Truppe hat abgenommen. Russland hat eben die Überlegenheit in der Drohnenkriegsführung eingebüßt. Das ist alles gut. Was wir sehen, ist eben auch aber, und das ist das große Aber, eine Verlagerung der russischen militärischen Kampagne immer mehr eben auf Schläge in die Tiefe. Das heißt also, die ukrainische kritische Infrastruktur wird immer mehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Angriffe mit Drohnen und Raketen, Marschflugkörpern gewinnen an Stärke. Und hier ist wirklich die Gefahr, dass die ukrainische Luftverteidigung übersättigt wird, früher oder später. Also die Ukraine braucht nach wie vor Abfangraketen, eben die überwiegend aus den USA kommen oder aus amerikanischer Produktion. Und hier kann es natürlich sein, dass Russland größere Zerstörung in den Städten in den nächsten Wochen und Monaten anrichtet, um quasi zu versuchen, eben die Defizite an der Front eben dadurch eben zu beeinflussen, beziehungsweise zu hoffen, eben, dass die Ukraine eben Ressourcen abziehen muss von der Front, um eben auch die Städte effektiver gegen diese Angriffe aus der Luft zu verteidigen.
Ein baldiges Kriegsende hält der Militäranalyst übrigens momentan für wenig wahrscheinlich, zumal der Iran-Krieg nach seinen Worten die USA derzeit vom Ukraine-Krieg ablenkt. Und bis zu einem Waffenstillstand dürfte es noch dauern, meint er.
Also ich glaube, dass dieser Krieg noch länger dauern wird. Aber dass beide Seiten früher oder später diesen Krieg nicht in diesem Tempo weiterführen können. Ob das bis zum Ende des Jahres noch so weitergeht in diesem Tempo, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, beide Seiten könnten es schaffen. Aber ich glaube, wenn wir ins Jahr 2027 gehen, wird es so sein, dass beide Seiten sehr stark oder noch stärker erschöpft sein werden und dass es früher oder später eben zu Verhandlungen kommen wird. Was nicht eintreten wird, und vielleicht lehne ich mich hier zu sehr raus, ist, dass diese verstärkten russischen Luftangriffe den ukrainischen Widerstandswillen brechen werden.
So die Einschätzung von dem Militäranalysten Franz Stefan Gadi. Das ganze Interview, das unser Kollege Kai Küstner mit ihm geführt hat, hört ihr in der neuen Folge von Streitkräfte und Strategien.
Ein Land, das sich ja lange immer wieder gegen die Unterstützung der Ukraine gestellt hat, ist Ungarn. Unter dem früheren Ministerpräsidenten Orbán hatte das EU-Mitglied Hilfen der Europäischen Union und Sanktionen gegen Russland immer wieder blockiert. Seit kurzem hat Ungarn aber eine neue Regierung, und zwar unter Péter Modrow. Der ist auf Antrittsbesuch in Brüssel, gestern bei der NATO, heute bei der EU. Worum ging's da?
Als Ungarn noch von Orbán und seiner Fidesz-Partei regiert wurde, hatte Brüssel Geld aus EU-Töpfen für das Land eingefroren. Dafür gab es damals mehrere Gründe. Zum einen, weil Ungarn gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, also die Unabhängigkeit der Gerichte und die Gewaltenteilung untergraben hat. Andererseits ging es auch um Vorwürfe der Korruption und wie mit EU-Mitteln umgegangen wurde. Und Modrow, der Neue, der will, dass das eingefrorene Geld freigegeben wird.
Ja, und am frühen Nachmittag sind Modrow und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor die Presse getreten. Was ist denn eigentlich jetzt rausgekommen bei dem Treffen? Vor allem die wichtigste Frage, bekommt Ungarn das Geld?
Ja, Modrow hat offenbar plausibel dargelegt, was sich unter ihm in Ungarn ändern soll. Und Brüssel ist jetzt bereit, das Geld auszuzahlen. Es geht um mehr als 16 Milliarden Euro. Von der Leyen hat dazu gesagt, man werde das Geld freigeben, weil in kurzer Zeit große Fortschritte von Seiten Ungarns erzielt worden seien. Sie nannte da Punkte wie Investitionen, Regionalförderung und den Kampf gegen Korruption. Sie hat auch betont, dass es noch weitere Schritte brauche, aber man sei wohl auf dem richtigen Weg. Modrow selbst hat deutlich gemacht, wie wichtig diese Entscheidung für sein Land ist. Wörtlich sagte er, das ist ein historischer Tag für Ungarn.
Ja, und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Michael Hafke, bei mir im Studio war Laura Jahnke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.